Das ist unser Thema heute. Ukraine, Gaza, Klima und. Wann wird es aufhören? Wann hört es endlich auf? Unser Text ist Matthäus 13, die Verse 24 bis 30 und die Verse 36 bis 43, das sogenannte Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Unkraut unter dem Weizen. Wir bekommen heute wieder einen Einblick in Dinge, die für uns eher nicht so greifbar sind, in die Hinterbühne der Welt, die uns, wir Hexen, so als virtuell wahrnehmen, aber sie sind real, wie das immer bei den Gleichnissen Jesu ist. Wann hört's endlich auf? Das Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen. Bis jetzt ging es ja bei den Gleichnissen vom Bild her, rein von der Bildebene her, immer um Saat und Aussaat und Frucht und Korn und solche Sachen. Und das ist auch heute bei dem Gleichnis der Fall. Jesus sagt, oder da heißt es dann, dann erzählte Jesus der Volksmenge ein anderes Gleichnis und dann kommt's, was er sagt. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker gesät hatte. Eines Nachts, als alles schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand. Als nun der Weizen wuchs und Ähren ansetzte, schoss auch das Unkraut auf. Bild aus der Landwirtschaft. Wer gern sät oder was mit Landwirtschaft zu tun hat, Landwirtschaft kennt, der weiß, sowas wäre der Super-GAU. Heute kann man mit Maschinen und, wenn sein muss, auch noch mit Pestizid was machen, aber das wird ja oft vermieden. Man fährt heute dann mit einem Striegel oder mit der Hacke. Damals war das ein Problem. Also da konnte man nichts mehr machen. Mit Hacke meine ich jetzt auch nicht mehr, wie man früher hackt. Es gibt eine Hacke, die man am Traktor so hinten so ziehen kann. Ja, genau. Ja, das ist die Bildebene. Wieder ein Bild aus der Landwirtschaft, das die Leute damals alle kannten. Es war eine landwirtschaftliche Kultur. Uns ist es vielleicht nicht jedem geläufig, aber ich denke, wir können nachvollziehen. Guter Same, Weizen, jemand schmeißt Unkraut dazwischen, beides kommt hoch und man fragt sich, was denn jetzt passiert. Das ist die Bildebene. Jesus möchte damit aber eine Botschaft vermitteln, die nennt er dann, bisschen weiter hinten, ab Vers 37. Dort heißt es, Jesus antwortete, der Mann, der den guten Samen aussät, ist der Menschensohn. Also er selber, Christus, ist der, der den guten Samen sät in der Welt. Und der Acker ist die Welt. Also es geht hier nicht um Gemeinde speziell oder um christliche Kreise, sondern es geht um die Welt. Wir bekommen hier einen Einblick in die Weltsicht Jesu. Auf dem Acker, in der Welt, wächst beides. Weizen und Unkraut. Und hier kriegt man auch, was das bedeutet. Der gute Samen sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen, sagt er hier. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut gesät hat, ist der Teufel. Also wir bekommen einen Blick in die Hinterbühne, wie Jesus die Welt sieht. Und jetzt könnte man sagen, also das ist ja so ein bisschen schwarz-weiß gemalt. Das ist ja ziemlich platt, wie er die Welt sieht. Ne? Er sieht zwei Sorten von Menschen, welche, die sich seinem Reich unterstellt haben. Weizen, das sind die Leute, die gute Frucht bringen, haben wir im Gleichnis letztes Mal gehört. Und es gibt Menschen, die sich seinem Bereich nicht unterstellt haben, die Saat von einem anderen Machtbereich sind. Das ist echt so ein bisschen platt, schwarz-weiß, ne? So, ne? Oder? Mag man eigentlich nicht so gern. Dazwischen sieht er nichts. Er sieht keine neutrale Person. Das hat mich so ein bisschen, wie geht man damit um jetzt? Wer von euch hat schon mal eine Facharbeit geschrieben? Wer ist gerade dabei? Wem blüht das vielleicht noch? Genau. Wer ist so irre und schreibt sowas freiwillig? Ich streik jetzt nicht. Normalerweise macht man das nicht freiwillig. Und ein wichtiger Punkt bei so einer Facharbeit ist ja die Gliederung. Wie viele Überschriftenebenen verwendet man? Ich habe bei meiner Arbeit gezählt, ich habe 6 Ebenen ohne Exkurse. Mit Exkurse habe ich 7. Denn man soll das Thema ja mit der maximalen Tiefe und Differenziertheit betrachten. Wenn es dabei aufhört, kann es aber verbrennen, damit kann kein Mensch was anfangen. Am Schluss muss das kompakt auf den Punkt gebracht werden. Zusammenfassung, ein paar Thesen. Ansonsten vergiss es. Und daran zeigt sich dann der Meister. Ich habe vor einer Weile meine Promotion verfolgt im Internet und da kam die Aussage, der Meister zeigt sich in der Beschränkung. Und so haben wir jetzt hier zwei Möglichkeiten, dieses Gleichnis zu verstehen. Wir können sagen, Jesus liefert dir die absolute Plattitüde, also unqualifiziertes Schwarz-Weiß-Denken. Oder wir gehen davon aus, er hat den tiefsten Einblick in Welt und Menschheit, den es überhaupt gibt. Und darum schafft er es, das in diesem Gleichnis sehr knapp auf einen Nenner zu bringen. Das sind die zwei Sichtweisen, die sich bieten. Und wenn man jetzt den Rest vom Matthäus-Evangelium kennt, generell die Evangelien kennt, merkt man sehr schnell, letzteres ist der Fall. Wir haben hier keine Plattitüde, sondern einen Ist-Zustand, ausgehend von der Hinterbühne, die wir als Menschen so nicht wahrnehmen können. Wir haben eine Zustandsanalyse. Wir haben die Sichtweise Jesu. Und die meisten Unterscheidungskategorien, die wir als Menschen anlegen, ethnisch, sozial, was auch immer, sind ihm offenbar herzlich egal. Das juckt ihn überhaupt nicht. Es gibt für ihn nur zwei Kategorien Menschen, die zu ihm gehören. Und Menschen, die nicht zu ihm gehören. Und jeweils steht eine andere Saat dahinter. Es ist interessant, wenn wir mal überlegen, wie viele Kategorien wir haben, anhand von was wir entscheiden. Jesus interessieren die meisten unserer Kategorien offenbar nicht. Das ist die erste Botschaft, erster Gedanke, die Zustandsanalyse. Die Zustandsanalyse. Und das ist wirklich eine Zustandsanalyse. Wir können davon ausgehen, dass hier viel Weisheit drin steckt, eine Weisheit und eine Einsicht, die alles übersteigt, was wir als Menschen haben. In Jesaja wird gefragt, braucht der Schöpfer der Welt jemanden, der ihm Ratschläge gibt und ihm auf die Sprünge hilft, der ihn über Recht und Gerechtigkeit belehrt, um ihm den rechten Weg zu zeigen? Braucht er jemanden? Nein. Begreift doch, für den Herrn sind die Völker wie ein Tropfen am Eimer oder ein Stäubchen auf der Waagschale. Der ganze Erdkreis wiegt für ihn nicht mehr als ein Sandkorn. Alle Völker sind vor ihm wie nichts. Mit all ihrer Macht zählen sie für ihn nicht. Jesus sagt in den Evangelien, selbst die Haare auf eurem Kopf sind gezählt. Bevor ich dich im Mutterleib bereitete, habe ich dich schon gekannt. Psalmen. Je tiefer der Einblick in die Materie ist, je kürzer und knapper kannst du es auf den Punkt bringen. Es gibt keinen tieferen Einblick als den von Gott selbst. Darum bringt der Sohn Gottes in seinem Gleichnis sein Weltbild sehr knapp, aber präzise auf den Punkt. Zwei Machtbereiche, zwei Kategorien. Was sagt jetzt dieser Blick genau? Das ist gut, wenn man da genauer drüber nachdenkt, was er uns sagen will. Und das Erste ist sehr offensichtlich. Er beschreibt die Realität der Welt, wie wir sie ja auch wahrnehmen. Da ist unheimlich viel Gutes, da ist Genialität und gleichzeitig parallel zur selben Zeit erschreckende Dinge. Unbeschreibliche Brutalität, zeitgleich. Unkraut und Weizen, Gut und Böses, wächst parallel in unserer Welt. Das permanent jederzeit. Man könnte mit Goethe sagen, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das nehmen wir als Realität ja momentan, glaube ich, stärker wahr denn je. Weil wir haben es jetzt mit Konflikten zu tun, die uns tatsächlich direkt betreffen. Die Jahrzehnte vorher hatten wir immer Konflikte, die uns nicht direkt so betroffen haben. Jetzt, wo das näher rückt, merkt man, komisch. Wir gehen heute Mittag vielleicht schön Pizza essen irgendwo und entspannt und in der Ukraine bringen sie sich um. Parallel. Jesus sieht diese Realität. Er sagt aber auch, wo sie herkommen. Das ist das Zweite, was wir so nicht wahrnehmen können. Für ihn ist das kein natürlicher Prozess, wie die Welt einfach so ist. Für ihn werden diese Dinge gesät. Er sieht darin eine geistliche, eine übernatürliche Realität als Ursache. Ich habe es schon mal erwähnt, ich glaube schon zweimal. Also wenn ihr jetzt recherchiert im Internet oder so, wo kommt das böse Negative her? Warum neigt der Mensch dazu? Dann werden immer negative äußere Umstände genannt. Ungleichheit der Verteilung, ungleiche soziale oder wirtschaftliche Umstände, keine Chancengleichheit, schlechtes Umfeld, in dem man aufwächst, auch pathologische Gründe. Ja, wenn jemand Stirnlappenproblem hat, dann kann das ein unheimlich aggressiver und negativer Mensch sein und. Das sind die Ursachen. Das würde aber bedeuten, wenn jetzt alle die gleichen sozialen, wirtschaftlichen Verhältnisse hätten, alle das gleiche gute Umfeld gehabt hätten, alle pathologisch gesund wären, dann müsste man eigentlich ja kein Böses und Negatives mehr in der Welt haben. Wäre das so? Versteht ihr, das Problem ist ja, dass wir als Menschen nicht damit zufrieden sind, wenn wir einfach gleich sind wie alle anderen. Und je mehr Macht dahinter steht, je mehr Verantwortung, je schneller zeigt sich das. Ein Land möchte nicht einfach gleich sein wie das andere. Man möchte mehr sein, höher, schneller, weiter. Ist das nicht der letztliche Grund der ganzen Konflikte, die wir hier haben? Dass der Mensch lieber selbst Mittelpunkt, Zielpunkt, lieber Gott ist. Die Bibel sagt, das ist die eigentliche Problematik. Das zeigt sich auch daran. Jetzt haben wir ja diese ganzen negativen Umstände, die habe ich ja gerade erwähnt. Unsere Welt wäre natürlich bestimmt besser und gesellschaftlich, wenn alle gleich arm, gleich reich oder wie auch immer wären. Aber wer macht die äußeren Umstände denn negativ? Ja, meistens der Mensch. Versteht ihr? Und hier dreht sich die Argumentation im Kreis. Es kann noch nicht die Erklärung sein. Man macht die äußeren Umstände dafür verantwortlich, dass Negatives und Böses entsteht im Menschen, aber gleichzeitig ist der Mensch die Ursache für diese Umstände. Es ist ein Zirkelschluss. Hier muss es eine andere, eine weitere, eine tiefere Erklärung geben. Und die möchte Jesus in seinem Gleichnis geben. Das Ganze hat einen tieferen, einen geistlichen, einen übernatürlichen Ursprung. Er sagt hier, der gute Samen sind die Menschen, die sich der Herrschaft Gottes unterstellen. Das Unkraut sind die Menschen, die dem Bösen folgen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Ich möchte jetzt diese innerweltlichen Erklärungssache nicht ganz wegwischen. Das ist mir sehr wichtig. Wir hätten eine andere Welt und Gesellschaft. Aber das Ziel, eine Welt ohne Böses, hätten wir nicht erreicht. Da ist ein Zirkelschluss, hier muss etwas anderes geschehen. Und das sehen wir hier in diesem Gleichnis. Es geht um die Frage, zu welchem Machtbereich gehörst du? Die Bibel nennt an der Stelle immer das Wort Sünde. Sünde ist die entscheidende Macht, die entscheidet, zu welchem Machtbereich wir gehören. Und da schreibt selbst der Apostel Paulus, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Und Gut und Böse entscheidet sich für ihn am Gottes Willen, an Gottes Geboten. Er sagt, also ich will Gottes Gebote tun, aber komischerweise mache ich immer wieder was anderes. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir von mein Verhalten diktiert. Also Paulus sagt hier, ich bin fremdbestimmt. Da ist eine andere Macht, die es mir unmöglich macht, einfach nur das Gute zu tun, einfach nur nach Gottes Willen und Geboten zu handeln. Ich habe noch keinen Mensch getroffen, der mir gesagt hätte, wir hätten keine viel bessere Welt, wenn sich alle an Gottes Gebote halten würden. Wir wissen eigentlich alle, was irgendwie gut ist. Warum tun wir es dann nicht einfach? Weil wir offenbar nicht dazu fähig sind. Wir unterstehen einem anderen Machtbereich, der es trotz unserer oft propagierten Willensfreiheit dazu bringt, dass wir es trotzdem nicht können. Fremdbestimmt. Paulus sieht das als allgemeines Problem. Er sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hatte. Alle. Und ich muss sagen, ich habe in der Tat noch keinen Mensch getroffen, der sich mal wirklich mit Gottes Willen und Geboten auseinandergesetzt hat und dann sagt, hey, super, damit komme ich klar. Auf diesen Menschen warte ich noch bis heute. Das ist die Zustandsanalyse Jesu. Die ungerechten äußeren Umstände, die wir als Ursache nennen, sind nicht die Ursache, sondern nur Symptome der eigentlichen Ursache. Wir sind nicht mehr im Einklang mit dem Schöpfer, sondern meinen, wir könnten es an seiner Stelle selbst. Und das steckt so tief in uns drin, dass wir es gar nicht schaffen, umfassend und dauerhaft nach seinen Vorstellungen zu leben. Zustandsanalyse. Wer hat das jetzt ermutigend empfunden? Ja, ich dachte auch, Jesus, danke für deinen tiefen Einblick, aber weißt du, super. Wir haben am Sonntagmorgen alle frohlockend, wunderbar, Herr Pastor, hier hast du ja uns ja richtig ermutigt. Ja. Genau, darum kommen wir jetzt zum Lösungsansatz, den haben wir auch im selben Gleichnis. Gott sei Dank. Wir haben zunächst wieder die Bildebene, ja? Da heißt es, da kamen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, du hast doch guten Samen auf deinen Acker gesät. Woher kommt das ganze Unkraut? Kann man sich ja mal fragen, ne? Hast du Murks gemacht? Hast du falsches Saatgut verwendet? Verunreinigt oder irgendwie? Ne? Der Gutsherr antwortete, nee, das hat einer getan, der mir schaden will. Und wir wissen jetzt ja schon, weil wir schon einmal in die Deutungsebene reingeguckt haben. Ja, und dann kommt natürlich der logische Vorschlag, also dem seine Leute hier, zählen wahrscheinlich vom Bild her seine Jünger dazu, die sind echt motiviert. Ne? Die Arbeiter fragen, sollen wir hingehen, das Unkraut ausreißen? Also die sind nicht demotiviert, die sagen, jetzt räumen wir hier auf, fertig. Nein, sagte der Gutsherr, wenn ihr es ausreißt, könntet ihr zugleich den Weizen mit ausreißen. Also Kollateralschaden wäre Kollateralschaden, lasst lieber, ihr macht nur alles mit kaputt. Lasst beides wachsen bis zur Ernte, wenn es soweit ist, will ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut ein, bündelt es, damit es verbrannt wird, aber den Weizen schafft in meine Scheune. Er sagt, probiert's lieber nicht. So, und dann müssen wir bei der Bildebene ein bisschen bleiben, in der damaligen Landwirtschaft. Ich bin jetzt kein Landwirtschaftsspezialist. Wir haben ja manche, die sind hier mehr, ne? Alina oder so, mit der Landwirtschaft, studieren das ja. Ich habe mir angelesen, es geht hier um den sogenannten Taumellolch. Hat das schon mal jemand gehört? Ja? Taumellolch. Also, der ist schon vom Weizen zu unterscheiden, aber nicht gut. Er hat ein bisschen schmalere Blätter und kräftige Wurzeln. Die Wurzeln sieht man ja nicht. Also man muss schon genau hingucken zum Unterscheiden und Verwechslungen sind vorprogrammiert. Richtig gut unterscheiden kann man dieses komische Kraut erst, wenn die Ähren da sind. Dann hat aber auch der Weizen Ähren und dann ist das Problem, dem seine Wurzeln, die verschlingen sich mit denen vom Weizen. Jetzt reißt das Kraut mal raus und ist der Weizen auch kaputt. Super. Jesus hat also gute Gründe zu sagen, lass es beide wachsen und dann kommt das eine weg und dann das andere. Und dann kommt noch was, also es ist ein tolles Kraut, da kommt noch was Besseres dazu. Das Kraut enthält alkaloidihaltige Pilze in den Hüllen seiner Samen. Wenn von dem Zeug zu viel im Mehl drin ist, kriegst du es Kotzen und kannst sogar erblinden. Also richtig super das Kraut. Ne? Spitze, Volltreffer. Darum sagt Jesus, Leute, nee, lass das mal lieber. Wenn das ausgewachsen ist, dann kommt der Drescher. Oder so. Ja, damals ja noch anders, ne? Die mussten ja noch. Und das Ganze war jetzt ein Bild. Also Jesus legt hier unheimlich viel Wert auf eine detaillierte Bildebene. Er möchte damit aber eine Botschaft vermitteln und da ist so viel Text, ich wollte das jetzt wieder hier in so einer Spalte nebeneinander, aber es ging nicht, deswegen habe ich es jetzt einfach so separat in einer Folie. Er sagt hier, die Ernte ist das Ende der Welt. Die Erntearbeiter sind Engel. Also sagt dieses Unkraut, was ich dann ausmerze, beschreibt das Ende der Welt. Engel Gottes werden das tun. Wie das Unkraut eingesammelt und verbrannt wird, so wird es auch am Ende der Welt zugehen. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Herrschaftsgebiet alle einsammeln, die Gott ungehorsam waren und andere zum Ungehorsam verleitet haben. Sie werden in den glühenden Ofen, sie werden sie in den glühenden Ofen werfen, dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen. Dann werden alle, die Gott gehorcht haben, in der neuen Welt Gottes, ihres Vaters, so hell strahlen wie die Sonne. Wer Ohren hat, soll gut zuhören. Also das Gleichnis ist ein Bild für das jüngste Gericht. So wie wir es im Glaubensbekenntnis sprechen, von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Also er sagt seinen Jüngern, versucht bitte nicht selber eine Welt ohne Böses und das Paradies zu schaffen. Wenn ihr das probiert, schafft ihr nur Chaos. Das ist meine Aufgabe. Wer kennt das Wort verschlimmbessert? Genau. Man will einen Fehler korrigieren. Man möchte optimieren und leider ist es dann hinterher schlechter als vorher. Wer hat die Erfahrung schon mal gemacht? Das ist echt spitze, gell? Also, das sind ja die Situationen, wo du denkst, jetzt ist dann gleich dritte Ring auf dem Sigomatik, ne? So. Katastrophe. In Hessen hatten sie einen super Spruch, haben sie gesagt, der schmeißt mit dem Hintern, ich benutze mal ein nettes Bild, um, was er mit den Händen aufgebaut hat. Fand ich auch toll. Also die Hessen hatten zum Teil eine Bildsprache, die kam dem Schwäbischen sehr nahe. Wir Schwaben können es aber dann im Zweifel dann trotzdem doch noch ein bisschen besser. Ja, lassen wir einfach, ist egal. Ich mache einfach weiter. Ein gutes Beispiel dafür, leider auch sehr tragisch, ist momentan unsere Auseinandersetzung in Gaza. Das israelische Militär gibt sich tatsächlich Mühe, wirklich, wirklich Mühe, nur die Richtigen zu treffen. Das Böse, die Hamas zu vernichten. Aber es ist unsäglich schwer, ohne auch anderes zu zerstören. Wir sind in unserer Welt oft in einer Situation, dass es fast unmöglich, manchmal sogar wirklich unmöglich ist, das platt zu machen, was kaputt gemacht werden soll, ohne dass das andere auch lädiert ist. Und das ist die Botschaft des Gleichnisses hier. Es geht hier nicht, dass die so ein paar Dinge verbessern wollen. Seine Jünger sagen, nee, jetzt machen wir eine andere Welt. Der Acker steht für die Welt. Sie wollen eine Welt schaffen ohne Böses, letztlich die Welt Gottes. Und Jesus sagt, das lasst doch mal besser bleiben. Wenn ihr das versucht, macht ihr nur das Gute mit kaputt. Ihr könnt nicht klar genug und tief genug unterscheiden. Diesen Blick habe nur ich. Ihr seht, was vor Augen ist. Ich sehe das Herz. Zweite, letzte Botschaft. Das ist der Lösungsansatz. Ist das jetzt ermutigend? Er sagt, das wird erst enden, wenn ich wiederkomme. Es gehört noch ein bisschen mehr dazu, sage ich gleich. Wir können auch schon einiges machen. Aber zunächst bleiben wir hier mal beim Hauptstrang. Wie ist das? Also es gab ja schon immer Versuche, einen perfekten Menschen und eine gute Gesellschaft zu schaffen. Das letzte Jahrhundert war voll davon. Gute Experimente. Gut in Anführungszeichen. Sozialismus, Kommunismus, Nationalsozialismus. Alle wussten, wie der Mensch sein muss. Und wie eine gute Gesellschaft sein muss. Was kam dabei heraus? Paradies oder Hölle? Wir wissen es. In der Regel wird dort immer ein Teil der gegebenen Realität ausgeblendet. In all diesen Ideologien war der Mensch kein individuelles Wesen mehr. Er war nur noch Sozialwesen. Teil des Kollektiv, Teil der Partei. Das ist aber eine unheimliche Verzerrung des biblischen Menschenbilds. Der Mensch ist nicht nur Sozialwesen, er ist auch Sozialwesen, aber ist viel, viel mehr. Dann gab es mal den Intellektualismus. Weiß ich, habt ihr den Begriff schon mal gehört? René Descartes. Ich denke, also bin ich. Cogito, ergo, sum. Dort galt man erst als Mensch nach dem Abitur. Erst wenn man richtig denken kann, ist man Mensch. Kann man auch probieren, ne? Aber da wurde auch wieder ein gewisser Teil der Realität ausgeblendet. Merkt ihr? Also immer, wenn es um einen Ismus geht, hinten, ist es mit einer Ideologie verbunden, die gewisse Teile der gegebenen Realität ausblendet, um dann die eigene Realität zu machen. Leider sind wir davon momentan nicht sehr frei. In der momentanen Zeit in Mitteleuropa ist der Mensch nur noch geschlechtliches Wesen und nebenbei noch ein bisschen wirtschaftliches Wesen. Das ist auch ein bisschen wenig, ne? Da werden große Teile der Realität ausgeblendet. Zum Beispiel, dass das Ideal darin besteht, dass meine biologischen und genetischen Veranlagungen mit meinem emotionalen eins ist und übereinstimmt. Diese Realität wird heutzutage mehr und mehr ausgeblendet. Es wird voneinander getrennt und zum Teil sogar als Ideal dargestellt. Ich weiß nicht, ob ihr Menschen kennt, die an der Stelle gespalten sind. Denen geht es nicht gut. Ist es realistisch, das zur Basis zu erklären? Hilft das? Entspricht das der Realität? Betrachte mal unsere Zeit ausgehend vom biblischen Menschenbild. Das ist sehr breit aufgestellt. Und welche Aspekte ausgeblendet wären, damit man seine Realität, seine bessere Welt und Gesellschaft schaffen kann. Bisher ging es immer schief. Jesus sagt hier im Gleichnis auch, das überlasst mal lieber mir. Überlasst mir zu definieren, was der Mensch ist und was nicht. Da sind wir in einer sehr guten Situation. In unserem Grundgesetz steht ja am Anfang in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Bekennt sich das deutsche Volk und dann wird der Mensch definiert und Menschenrechte und, und. Und ich habe hier mal recherchiert, wissenschaftlicher Dienst vom Bundestag, Bundestagsdrucksache. Hier heißt es tatsächlich, zutreffend ist, dass die Mütter, Väter und Mütter des Grundgesetzes in Bezugnahme auf Gott den christlichen Gott des Alten und Neuen Testaments vor Augen hatten. Da wird dann auch gut definiert, ich sag mal gut erklärt, warum unser Staat trotzdem religiös neutraler Staat ist. Lest euch den Text mal durch, ob das für euch schlüssig ist. Aber Fakt ist, das jüdisch-christliche Menschenbild war vor Augen. Und ich glaube, wir fahren gut, dieses Menschenbild auch weiterhin zu behalten. In der ganzen Breite und nicht bestimmte Dinge auszublenden, um unsere eigene Realität zu schaffen, in der Hoffnung oder im Wunschtraum, wir hätten dann den guten Menschen und eine gute Gesellschaft. Das sollten wir besser bleiben lassen. Das ist genau das, was Jesus in dem Gleichnis meint. Den Menschen, wie er letztlich sein soll, wie er ist, wie er nicht sein soll, wie das Ganze sein soll, das überlasst bitte mir. Denn ihr schafft dadurch nicht das Paradies, sondern die Hölle. Ihr reißt das Gute mit aus. Und da brauchen wir eigentlich nicht mal die Bibel, da reicht, wenn wir mal aus der Geschichte lernen. Kluge Männer haben aber gesagt, die Geschichte lehrt, dass der Mensch nichts aus der Geschichte lernt. Dann lasst es uns aus der Bibel lernen. Der Erfinder des Lebens selbst nennt hier seine Weltsicht. Wir sind auf einem guten Weg mit ihm. Mehr brauchen wir nicht. Das nimmt uns jetzt nicht komplett aus der Verantwortung. Ja? In der Bibel, da heißt ja, prüft aber alles, nehmt nur an, was gut ist. Oh, wir sollen detailliert gucken, unterscheiden und entscheiden. Ne? Im Korintherbrief schreibt der Apostel Paulus, entfernt diesen Mann aus eurer Mitte, damit ihr reinbleibt. Denn Christus, unser Passahlamm, ist für uns geopfert worden. Lasst uns das Fest feiern, aber nicht, indem wir das Alte des Bösen und Schlechten essen, sondern das neue Brot der Reinheit und Wahrheit. Er beschreibt, hier geht es um eine Person, der hatte ein sexuelles Verhältnis zu seiner Mutter oder Schwiegermutter. Also da steht halt zur Frau seines Vaters. Und da sagt Paulus, sorry, entfernt das Böse aus eurer Mitte. Das war niemand, der mal ab und zu zum Gottesdienst als Besucher kam, ne? Herzlich willkommen, wenn ihr uns besuchen wollt, alles klar. Das war jemand, der zum Kern der Gemeinde, Mitglied der Gemeinde war. Und da werden ein paar Dinge vorausgesetzt, eben, dass wir die ethischen Maßstäbe Gottes und Jesu leben. Also wenn wir jetzt das Gleichnis so verstehen, wir lassen einfach alles wachsen und machen gar nichts, dann verstehen wir Jesus nicht richtig, ne? Das wäre eine faule Ausrede. In dem Gleichnis geht es um die gesamte Welt. Unsere Aufgabe ist nicht, das Paradies zu schaffen. Da machen wir nur mehr kaputt. Aber da, wo wir Verantwortung haben, was wir entscheiden können, sollen wir entscheiden. Denn wir sollen ja zum Machtbereich des Guten, zum Weizen gehören, nicht zur anderen Seite. Und da höre ich immer wieder die gleiche Ausrede, und das kann ich auch schon lange nicht mehr hören. Manchmal dreht sich mir die Galle um. Ja, aber ihr seht ja nicht ins Herz, und wenn jemand jetzt geizig oder irgendwie ist, dann wird doch nichts gemacht. Da sage ich, ja genau. Wir sehen nicht ins Herz, Gott sei Dank. Möchtest du ins Herz und in den Kopf der Leute gucken können? Es wäre heute Morgen keiner da. Ja? Wir sind nicht Gott, das ist die Botschaft dieses Gleichnisses. Ja, aber wir haben einen gewissen Blick, wir haben gewisse Maßstäbe, und dann sollen wir handeln. Ne? Ein Mensch sieht, was vor Augen fällt, dafür sind wir verantwortlich. Ins Herz sieht nur Gott, dafür sind wir nicht verantwortlich, Gott sei Dank nicht. Lass uns nicht das eine gegen das andere ausspielen, das sind nur faule Ausreden. Könnt ihr folgen? Der Acker ist die Welt. Und da gab es leider genügend Projekte, die paradiesische Welt zu schaffen, die gescheitert sind. Der entscheidende Schritt liegt aber auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Das ist der allerletzte Aspekt heute. Seid ihr noch bei mir? Ich habe versucht, das Ding in zwei Predigten aufzuteilen, aber es ging nicht. Das hängt so eng miteinander zusammen. Die letzte Gleichnis habe ich ja geteilt, hier ging nicht. Aber wir sind gleich durch. Da gehen wir jetzt noch gemeinsam vollends durch. In der Bibel wird immer wieder beschrieben, sag mal, jetzt ist gesprungen, der will auch Feierabend, dass Gott möchte, dass wir nicht nur religiös sind und eine äußere Norm seine Gebote einhalten, sondern dass seine Gebote unser Ding sind, Teil unserer Persönlichkeit, unseres Willens, unseres Zentrums, unseres Herzens. Das ist das Ziel. Dass die Saat, seine Botschaft, in uns aufgeht. Botschaft vom letzten Gleichnis. Dass sein Denken unser Denken ist. Seine Sichtweise unsere Sichtweisen sind. Sein Empfinden unser Empfinden. Seine Emotion unsere Emotion. Dass wir da eins sind. Das ist sein Ziel. Und dann wird auch beschrieben, was das bedeutet. Wir haben einen Gott zum Vater. Wir haben sein Erbgut in uns. Ein Teil seiner Persönlichkeit durch den Geist. Und das führt dann dazu, dass wir nicht fortwährend permanent in Sünde leben. Das können wir dann gar nicht mehr, weil es unserer Identität widerspricht. Ihr seht schon, da wird zwischen den Zeilen auch deutlich, perfekt werden wir nicht, leider nicht, steht dann, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt, aber es ist viel, viel möglich. Und diese Menschen, die haben dann Zugang zu dieser neuen Welt, die Gott schaffen wird, was wir gerade im Gleichnis gesehen haben. Also wann wird es endlich enden? Wann? Jesus sagt, endgültig, wenn ich wiederkomme und die neue Welt schaffe. Möchtest du Zugang in diese Welt, musst du diesen Prozess durchlaufen haben. Jesus sagt, wer nicht von Neuem geboren wird, wird Gottes Reich nicht zu sehen bekommen. Johannes 3, 3 und 5. Das bedeutet, dass du Jesus sagst, hier bin ich. Nimm in mir, in meinem Leben, jede Veränderung vor, die du für nötig hältst. Denn du führst zum Guten. Das ist eine sehr grundsätzliche Entscheidung. Je mehr Menschen diesen Prozess durchlaufen haben, je mehr wird sich diese Welt und Gesellschaft jetzt schon zum Besseren wandeln. Aber ihr seht, es ist ein viel, viel tieferer Schritt, als uns irgendwelche politischen oder philosophischen Ansätze bieten. Seht ihr, der geht viel tiefer. Er geht in deine Identität. Es geht darum, Jesus zu erlauben, sie zu verändern. Und dieser Schritt geht viel tiefer, weil seine Analyse auch viel, viel tiefer geht. Er blickt tatsächlich dahinter. Er sieht nicht nur, was vor Augen ist. Ukraine, Gaza, Klima und. Wann hört es endlich auf? Du kannst jetzt schon einen gravierenden Unterschied machen. Was ist deine Antwort zum Angebot Jesu? Was er sagte, waren drei Worte: Folge mir nach.